Herzlich willkommen beim Podcast des Digitalen MV, ein Format der Stabsstelle Digitaler Wandel der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind mitten im digitalen Wandel und genau darüber möchte ich mit euch sprechen. In diesem Podcast teilen wir Erfolge, Herausforderungen und Lernmomente, geben Impulse und eröffnen neue Perspektiven. Im Gespräch sind wir mit Pionieren, Visionären, ErmöglicherInnen sowie ForscherInnen und werfen dabei einen Blick hinter die Kulissen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dr. Heiko Goye, herzlich willkommen hier beim Podcast von Digitales MV. Wir haben uns natürlich im Vorfeld auf das Du geeinigt. Du bist Minister für Digitalisierung und Finanzen, Minister für Finanzen und Digitalisierung. Ich glaube, die Themen sind mal so an
das
den
du
Tagen
hast, die
in den
Digitalisierung sagst, ist absolut in Ordnung. Ja. Manchmal fühle ich mich auch viel mehr inzwischen als Digitalisierungsminister.
Ich wollte gerade sagen, du hast seit 2025 das Thema in deiner Verantwortung. Ja. Es ist unglaublich, was schon passiert, mit welchem Schwung und Dynamik du unterwegs bist. Natürlich ist die Einstiegsfrage, Heiko, was ist dir jetzt begegnet? Wie sieht's aus? Was hast du erlebt die letzten Monate? Wovon bist du besonders begeistert? Wo kommen deine Impulse gerade her? Diese ganzen Fragen bringe ich mit. Herzlich willkommen hier.
Ja, vielen Dank. Also ich muss sagen, ich habe wirklich ein tolles Team. Ich bin total froh, dass ich Herrn Anschütz als CIO habe. Der hätte auch im Landesrechnungshof bleiben können. Der hätte uns weiter kritisieren können. Nein, er hat die Seiten gewechselt und macht jetzt mit uns. Ich bin auch sehr zufrieden, dass wir Ludwig beim DVZ als Chef zurückgeholt haben, weil wir brauchen jemanden mit der ganzen Erfahrung, mit dem ganzen Netzwerk. Und wir haben so tolle Truppen insgesamt. Also ich bin ganz begeistert, wie toll diejenigen da brennen. Also wir haben das IT-Sicherheitsgesetz jetzt in der Affengeschwindigkeit. Da war ganz toll, ganz viel schon vorbereitet. Aber wir haben es ja jetzt auch durchbekommen müssen. Auch durch den Landtag haben wir jetzt gerade geschafft. Das war toll. Und wenn ich so an den Start denke, eine meiner ersten Maßnahmen, die ich gemacht habe, wir haben gleich eine Videoschalte mit der kommunalen Ebene gemacht und haben denen gesagt, Leute, wir wissen, wie es doch ist. Alleine sind wir alle zu klein, wir kriegen doch die Lösung gar nicht mehr hin. Außerdem kriegen wir jetzt ganz viel Geld aus dem Sondervermögen des Bundes. Lasst uns doch nochmal versuchen, anders strukturierter zusammenzuarbeiten als in den vielen Jahren davor. Wir wollen auch Lösungen, die wir für das Land gut finden, den Kommunen mit anbieten können. Das geht nur in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Und dieser E-Government-Lenkungsausschuss, der funktioniert super. Und da freue ich mich total, weil für mich ist die öffentliche Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern nicht nur das Land, sondern auch die Kommunen in allem. IT-Sicherheit, Integration des Kollegen KI, mehr Bürgernähe, Wirtschaftsfreundlichkeit. Alles ist, wir sind gemeinsam. Wir sind Mecklenburg-Vorpommern, Land und Kommunen und nicht nur das Land. Und dass auch da die Zusammenarbeit so toll funktioniert und vom ersten Tag an, das macht mich richtig fröhlich und froh. Als Finanzminister ist es manchmal ein bisschen schwieriger mit der kommunalen Ebene. So ist das eben. Die Haushalte sind alle im Moment mörderisch eng, aber wir raufen uns auch da immer wieder zusammen. Und deswegen freut es mich so, dass wir da hier so an einem Strang gemeinsam ziehen. Das ist toll.
Bei dem ersten Statement sind schon viele fachliche Themen gefallen. Da würde ich gerne genauer drauf eingehen. Den ersten Punkt, den du angesprochen hast, ist IT-Sicherheitsgesetz. Was heißt das genau? Was versuchen wir auch mal, die Community steckt ja nicht ganz so tief in den Themen drin. Was ist jetzt das Besondere daran?
Na, wir haben so ein Problem, dass inzwischen Hackerangriffe noch professioneller als in der Vergangenheit KI-gestützt passieren. Also es ist wirklich früher sozusagen Hackerhandwerk, heute Hackerindustrie, kann man nur sagen. Also wir brauchen gehärtete Maßnahmen, um uns da besser zu schützen. Das ist natürlich einmal die digitale Seite, das andere ist aber auch die Organisation. Also ZERT und SOC, klare Verantwortlichkeiten im DVZ. Ein CISO, der verantwortlich ist innerhalb der Landesregierung für die Sicherheit und den Informationsfluss. Ganz häufig kommt es ja darauf an, wenn du angegriffen wirst oder wenn blöderweise jemand beim Phishing nicht aufpasst und drauf reinfällt.
Ich kriege jetzt zum Beispiel eine blöde Mail so und,
ja,
oh Gott,
und klickst drauf und dann ist das Problem. So, wir werden uns niemals zu 100% schützen können. Niemand kann das. Aber dann schnell reagieren zu können, entsprechend klare Informationskanäle zu haben, rund um die Uhr Möglichkeit reagieren zu können. Häufig sind Angriffe natürlich eher abends oder am Wochenende, also dort, wo dann auch die Angreifer darauf hoffen können, dass eben nicht so schnell reagiert wird und dann ist der Schaden groß. Das ist ein Teil der Antwort, die wir geben. Anderer Teil ist wir haben schon im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, im Herbst mit Schleswig-Holstein Kooperationsvereinbarungen geschlossen, unter anderem auch für mehr IT-Sicherheit, weil die eben auch Rechenzentren haben und wir dann Rechenzentren redundant miteinander verbinden können, wenn eins kaputtgeschossen werden sollte, dass wir eben schnell andere an den Start wieder bekommen. Es geht immer darum, auch schnell wieder handlungsfähig zu sein. Dann sind wir auch nicht so ein interessantes Ziel, weil Angreifer wissen, naja gut, wir haben sie dann halt zwar an einer Stelle rausgeschossen, aber die sind ja schnell wieder auch handlungsfähig, dann haben wir also auch nichts davon.
Mit dem IT-Sicherheitsgesetz haben wir aufgeholt, sind wir vorne an.
Wir haben aufgeholt.
Okay, das heißt
wir sind
konkret
eines der letzten oder vielleicht das letzte Bundesland gewesen, ehrlich gesagt, die jetzt das Gesetz auch umgesetzt haben. Also wir waren kurz davor, dann auch das Risiko gehabt zu haben, dass wir eine Strafe bekommen hätten von der EU, weil wir da auch gefordert sind. Und die Strukturen, die wir jetzt geschaffen haben, sind EU-konform, das sind die Vorgaben. Und das war jetzt, das ist für alles, für jeden Innovationsschritt, den wir machen wollen. Kollegen KI integrieren, automatisierte Verfahren, Digitalisierung überall, ist das ganz zentral, dass wir IT-Sicherheit so gut es irgendwie geht gewährleisten.
Ja. Also Haken dran, ja. Dann.
Haken dran an der Gesetzgebung, Umsetzung. Das ist jetzt der Schwerpunkt. Ja.
Was liegt da vor der Tür an nächsten Schritten, wenn du sagst, jetzt geht's in die Umsetzung? Was ist das Wesentliche? Was ist der nächste große Schritt?
Naja, also jetzt bei IT-Sicherheit genau diese Themen, die Zusammenarbeit mit Schleswig-Holstein leben, auch Frau Plattner, mit der sind wir sehr im also nicht nur wir in Mecklenburg-Vorpommern, sondern alle Bundesländer im Gespräch, das ist die Chefin des BSI, die wirklich auch sehr interessiert ist, auch mit uns Bundesländern eng zusammenzuarbeiten, weil sie sieht, wir wollen ja auch die Netze miteinander schützen. Also deswegen war die auch zum Beispiel bei unserer IT-Planungsratssitzung, die wir in der Hohen Düne hatten. Oh, ich sag euch, das war so toll dort. Wir hatten, weil wir dann auch noch die Konferenz danach hatten, ungefähr 600 Beteiligte dann bei der Konferenz. Davor der IT-Planungsrat ist Bundesvertretung, alle Länder und auch Kommunalvertretung, das einzige Gremium in dem im Digitalisierungsbereich, in dem die drei staatlichen Ebenen zusammenarbeiten. Und da war sie dann auch und hat uns nochmal, das macht sie aber regelmäßig, eben auch über den aktuellen Stand und was sie wie vorhaben, informiert. Und das ist für uns dieser IT-Planungsrat, die Zusammenarbeit ist ganz wichtig und eben auch die Möglichkeit, dann mit solchen Institutionen wie dem BSI und die Präsidentin selbst ist dann da, ist in Hohe Düne. Das zeigt doch, glaube ich, wie wichtig das Thema auch genommen wird.
Absolut. Kollege KI, interessiert mich mal da reinzuschauen. Jetzt IT-Planungsrat, bleiben wir im Moment dabei. Wie muss man sich das vorstellen? Wie mächtig ist denn der IT-Planungsrat überhaupt?
Naja, IT-Planungsrat ist gemeinsames Gremium. Dann muss man sich schon mal viele vorstellen. 16 plus 1, das heißt 16 Bundesländer und der Bund. Und die Kommunen sind, wie gesagt, auch mit dabei. Städte, Gemeindetag, Landkreistag. Also ist eben Gremiensitzung, so muss man sich das vorstellen. Und das ist eben im Föderalismus, machen wir uns nichts vor, der ist jetzt nicht der Pusher gewesen im Bereich der Digitalisierung, sondern eher Teil eines Problems, weil wir haben unglaublich viele ganz tolle IT-Projekte. Der Bund, die Länder, auch teilweise die Kommunen, parallel miteinander unglaublich viel Kraft, auch im IT-Planungsrat. Wir haben mehr als 200 Millionen im Jahr zur Verfügung für gemeinsame Projekte. Die werden dann von einem zum Teil in Auftrag gegeben oder auch umgesetzt. Und wir haben aber auch die sogenannte FITCO, die für den IT-Planungsrat dann zuarbeitet. Sehr viele Projekte, sehr viel gleichzeitig, sehr wenig Prioritätensetzung und, was wir bis letzte Woche, bis Hohe Düne nicht hatten, keine verbindlichen Standards. Kein Deutschland-SEC, keine Deutschland-Architektur, also keine verbindlichen Standards, dass wir es auf eine gemeinsame Plattform-Definition, gemeinsame Cloud-Definition, gemeinsame Definition, Standard-Definition für Applikationen, hatten wir alles nicht. Das haben wir. Rostock war der Durchbruch. Seit Rostock haben wir verbindliche Standards in diesem Bereich für den sogenannten Deutschland-SEC, für die Deutschland-Architektur. Der Bund gibt die vor. Wir alle können mit allen digitalen Firmen in Deutschland, Europa oder sonst wo zusammenarbeiten, die beauftragen, aber eben nach den Standards. Und damit, das wird ein Gamechanger, weil wir, der Staat als Kunde, wir sind, wenn wir gemeinsam die Standards einhalten und die sind verbindlich, dann können wir eben auch die Themen, die wir über den Kollegen KI mit der digitalen Souveränität haben, nach vorne bringen und mit der digitalen Wirtschaft in Deutschland und Europa eher auch Lösungen organisieren, bei denen wir eben nicht so sehr an Big-Tech-Firmen hängen.
Ich glaube, genau das interessiert ja auch die Szene. Man fühlt, da ist ein riesiger Transformationsbedarf innerhalb der Verwaltung. Der Staat möchte sich modernisieren, möchte es auch. Die Menschen und die KollegInnen, die dort arbeiten, sind alle hochmotiviert. Wie können wir jetzt helfen? Wie können wir jetzt konkret mithelfen, die Transformation glücken zu lassen? Dann scheint das ja ein riesiger Schritt gewesen zu sein.
Riesiger Schritt. Und am Ende, wie können wir da mithelfen? Die Kolleginnen und Kollegen, es kommt auf jede und jeden an, weil bitte nicht die Art und Weise, wie wir gegenwärtig staatliche Aufgaben erledigen, die auch noch zu digitalisieren. Bitte nicht. Wir müssen uns schon alle klar machen miteinander, dass es hier um etwas Größeres geht. Es geht um Kulturwandel, es geht um Staatsmodernisierung, es geht um die Art und Weise, wie wir bisher eher anstrengend, eher schwierig, eher langsam unsere Aufgaben erledigen konnten, weil wir dauernd irgendwelche Rücklaufschleifen haben. Wir müssen den beteiligen oder jenen beteiligen, das Amt noch, dieses Amt. Das sind viele Aufgaben.
Also die Firmen absichern, ne? Sozusagen
absichern.
Wie wir uns,
ja. Genau. Ich sage ja diese, wir haben in Deutschland uns angewöhnt, eine Mentalität von Gürtel- und Hosenträger. Doppelte Sicherheit. Ja, weil wenn wir nur den Gürtel haben, müssten wir ja damit umgehen können, dass uns vielleicht ab und zu mal die Hose etwas rutscht. Dann müssen wir sie halt wieder hochziehen. Bitte können wir das mit dem Hosenträger sein lassen. Wenn wir das nicht sein lassen, dann digitalisieren wir auch Gürtel und Hosenträger. Das ist zu komplex, kompliziert. Und wir haben doch mit den Digitalisierungsmöglichkeiten, die es heutzutage gibt, haben wir die Chance, gegenüber den Bürgern, bürgernäher aufzutreten, indem wir schneller, freundlicher, mehr Zeit für den Service bekommen, weil wir im Hintergrund digitale Verfahren haben, die automatisiert, halbautomatisiert oder sogar KI-basiert uns helfen und auch gegenüber der Wirtschaft freundlicher auftreten können. Beides aus meiner Sicht ganz zentral. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur gucken, welche Politik wir machen, sondern auch, wie wir sie machen, wie wir sie umsetzen. Ich sehe das als Demokratieprojekt, dass wir, wenn wir die Art und Weise, wie wir Politik umsetzen, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeiten bekommen dafür, dass die Bürger wieder mehr zufrieden sind, dass sie sagen, oh, ich hatte mit dem Staat zu tun, das war wieder super. Das ging ruckzuck und keine großen Aufwände. Ich musste keine beglaubigte Originalkopie vorlegen, sondern ich konnte einfach Textform erfordern. Solche Dinge sind auch notwendig neben der Digitalisierung. So ganz einfache Dinge, wo wir vorankommen müssen. Und wenn wir da anders gegenüber den Bürgern auftreten, die Bürger erzählen, ja, wir sind, das ging schnell, ich bin stolz drauf, wie unser Staat hier funktioniert, dann ist das auch für die Demokratie von Relevanz und deswegen bin ich da so hinterher. Und es kommt auf jede und jeden
ja.
an.
Ihr habt ja auch vor kurzem mit den Häusern wichtige Maßnahmen verabschiedet, Zukunft der Verwaltung. Zu denken, es war ein großer Katalog.
Ja, genau. Wir haben alle 16 Bundesländer und der Bundeskanzler im Dezember letzten Jahres die föderale Modernisierungsagenda beschlossen. Es sind über 200 Maßnahmen. Für MV waren es jetzt 237, haben wir identifiziert. Wir sind, glaube ich, das zweite oder dritte Bundesland, das schon eine Kabinettssitzung dazu hatte, Kabinettbeschluss, dass wir die alle auch umsetzen wollen. Wir arbeiten gerade mit den Häusern daran, was können wir in dieser Legislaturperiode noch umsetzen. Dafür müssen wir im nächsten Monat unbedingt im Kabinett sein, damit wir es noch schaffen bis zum Juli. Das ist die letzte Landtagssitzung dieser Legislaturperiode, die zweite Lesung zu machen, also das tatsächlich dann eben ins Gesetzblatt zu bekommen. Das wird ein Teil der 237 Maßnahmen sein. Und ein Teil wird auch sein, dass wir nochmal Bundesratsinitiativen machen, weil wir zum Beispiel beim Berichtswesen sehen, dass viele Berichte von Bund oder gar der EU schon vorgegeben sind. Und da müssen wir darum bitten, dass, wo wir meinen, dass das nicht mehr gemacht werden müsste, dass der Bund das ändert. Aber sonst, was wir machen können, genau das. Und das meine ich mit Kulturwandel. Wir müssen selber auch bereit sein zur Staatsmodernisierung. Und ich nehme ganz viele von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen so wahr, dass sie sagen, endlich, ich meine, das ist doch blöd, wie man das immer und dieses, das haben wir aber schon immer so gemacht, das wollen wir gar nicht mehr hören, sondern wir haben doch jetzt auch neue Möglichkeiten. Deswegen sage ich auch mal, Kollege KI, dass wir die eben auch nutzen und uns helfen lassen, wo es geht, um eben mehr Freude zu organisieren für uns selbst, Entlastung für uns selbst, aber auch gegenüber den Bürgern und Unternehmen. Aus meiner Sicht ist das halt das, wo wir hinwollen, deswegen Kulturwandel.
Du hast es mehrfach angesprochen, Kollege KI. Was verbirgt sich dahinter?
Ich habe schon drauf gewartet, dass du fragst. Ich sage das für mich. Ich benutze das Bild ganz bewusst, dass ich sage, Kollege KI, weil viele können sich unter KI nichts vorstellen. Die haben so dieses Gefühl, da gibt es irgendeine Überintelligenz und wenn ich dir irgendwas sage, aber ich weiß auch nicht genau, wie ich es tun soll, dann kriege ich dann irgendwas zurück und es ist super. Also irgendwie in irgendwelchen Wolken und so. So ist es nicht. Wenn man sich das mal ganz klar vorstellt, wenn man mit KI zu tun hat, es gibt verschiedene Formen von KI. Es gibt ChatGPT oder Claude oder anderes, kennen vielleicht die meisten und nutzen das vielleicht auch schon mal. Dann wissen sie auch schon ein bisschen, die das nutzen, die reden ja schon auch mit der KI und merken, okay, wenn ich der was besser erkläre, dann kriege ich auch was besser zurück. Das nennt man Prompten. Googlen kennen wir alle. Prompten wissen viele noch gar nicht, was das eigentlich ist. Prompten ist eigentlich, dem jungen Kollegen oder einer jungen Kollegin sehr genau zu erklären, was man jetzt eigentlich haben möchte. Man kann wirklich bei den KI-Kolleginnen und Kollegen davon ausgehen, die sind sehr leistungsorientiert. 24/7, 365 Tage im Jahr, keine Krankheit, kein Urlaub und steile Lernkurven. Die sind also wirklich, die wollen auch was und die wollen uns helfen, die Fachkräftelücke im staatlichen Bereich, die wir alle haben. Wir alle ächzen über die viele Arbeit, die da ist. Die Fachkräfte fehlen uns und da kommt ein junger Kollege, eine junge Kollegin, will uns helfen, super. Wir müssen ein bisschen bei denen aufpassen, die machen noch Fehler, sie sind jung, mein Gott, wir haben noch nicht die Erfahrung und sie wollen uns gefallen. Sie erfinden dann vielleicht auch mal was, muss man auch ein bisschen aufpassen. Und man muss es dann kontrollieren am Ende, was rumkommt und rauskommt. Also ja, mit jungen Auszubildenden kennen wir doch, wie das ist. Oder eben denen, die neu da sind, denen muss man es halt auch erklären. Und dann Schritt für Schritt werden sie auch immer produktiver und sind dann bald auch erfahrene Kolleginnen und Kollegen.
Beschreibst du ja Abläufe sozusagen, die automatisiert sind. Ja, jemand kommt, man muss Wissen vermitteln. Dann zu sagen, bestimmte Prozesse kann ich ja einfach der KI übergeben. Das ist absolut nachvollziehbar zu sagen, um sich ein bisschen zu entlasten und zu sagen, Wissen zu teilen. Wie konkret, noch Vision oder hast du schon erste Schritte im Blick, zu sagen, Kollege, KI ist gar nicht so weit weg, wie ich denke?
Wir haben erste Schritte. Bei uns im Finanzministerium wollen wir jetzt die Kollegin Lea. Wir haben Leon, wissen wahrscheinlich hoffentlich alle, also diese Möglichkeit, sich online fortzubilden, also dass man das eben nicht immer analog machen muss.
Warte ganz kurz, liebe KollegInnen der Landesregierung, bitte nutzt Leon, das ist unser Fortbildungstool.
Ja, tolle Unterstützung. Und man kann anmachen, ausmachen, man kommt dann an dem Punkt wieder, kann einsteigen, wo man aufhören musste. Also man muss dann auch nicht tageweise jetzt nur Fortbildung machen, sondern so, wo es passt und wie es passt und es ist interaktiv. Also Leon ist schon super. Jetzt kommt Lea. Lea wollen wir in den Geschäftsbereich einführen. Die muss auch noch ein bisschen trainiert werden und üben. Die hat noch keinen Zugang zum Internet und die arbeitet noch mit Wissensstand von Anfang 25. Also da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, aber das ist für uns wichtig. Wir hatten mal ausprobiert ChatGPT. Ist natürlich toller ChatGPT, ist keine Frage. Aber die Problematik bei ChatGPT ist eben, alles das, was wir mit ChatGPT machen, die Daten sind eben auch in Übersee. Müssen wir uns nichts vormachen. Und wir wollen auch digitale Souveränität. Also generative KI nennt man das, also diese Direktassistentin. Aber mit der kann man eben schon toll Texte auch vorbereiten und aufarbeiten lassen, solche Sachen. Muss man alles kontrollieren und gut erklären. Das andere, noch spannendere, ist letztendlich die agentische KI, also Agentic AI heißt das auf Englisch, wo wir tatsächlich eben Agenten trainieren wollen, ganz konkrete Verfahren abzuarbeiten. Zum Beispiel im Bereich der Beihilfe. Einfach kommen die Anträge rein und zack, wird drüber geguckt und geschaut, ist das okay, kann ich das auszahlen? Ja, nein. Und so, da brauchst du schon ein bisschen Intelligenz auch. Das kannst du nicht einfach automatisiert machen. Also deswegen KI-basiert. Das wäre zum Beispiel so ein Anwendungsfall. Es gibt zig andere Anwendungsfälle und die KI-Agenten werden dann nur mit unseren eigenen Daten trainiert und nicht auch mit dem Internet. Die sind dann also auch davon getrennt. Die werden aber natürlich auch zu hohen Produktivitätssprüngen helfen. Und damit sind wir dann auch in der Möglichkeit, diese, wenn Kollege KI, Kollegin KI flächendeckender eingesetzt werden, dass wir entlastet werden und uns dann zum Beispiel, wenn wir mit Bürgerinnen und Bürgern zu tun haben, eben auch mehr um die kümmern können, weil wir einfach Möglichkeiten bekommen, Zeitmöglichkeiten bekommen. Das Wissen haben wir doch. Wir haben doch, aber ich sehe es doch bei den Kolleginnen und Kollegen überall, es ist zu viel zu tun. Es sind so viele Aufgaben in den letzten Jahren dazu gekommen, dauert auch Krisenbewältigung und schnell, schnell, schnell. Das ist nicht leistbar auf Dauer, wenn wir nicht uns Unterstützung organisieren. Und das ist die Möglichkeit, die will ich haben.
Absolut. Auch aus meiner Perspektive ist es auch wichtig und es sind ja auch viele demokratische Instrumente dabei. Ist ja auch gut sozusagen, wenn sie zunehmen und ist ja auch zwangsläufig, dass die Arbeit dann vermeintlich mehr wird. Aber Dinge, die man irgendwann schon mal aufgeschrieben hat oder Daten, dass die gut transparent dargestellt werden. Ich sehe auch für mich oder für unsere Arbeit persönlich so viele Anwendungsmöglichkeiten, um das zu erleichtern, mehr Transparenz herzustellen. Genau wie du angesprochen hast, da bemühen wir ganz klar einen besseren Demokratieprozess und alles, was dazugehört. Ich hatte gestern ein Gespräch, gesagt, ach, KI als Führungskraft, als KI, so ungefähr, ja, kann ich mir sogar auch vorstellen, wie viele Dinge hat man administrativ, die man abgeben könnte, um zu sagen, dann kann man Faktor Mensch sich noch viel mehr darum kümmern. Und gerade in Zeiten mobiles Arbeiten und so weiter, dann ist, glaube ich, wichtig, da auch gut hinzugucken, dafür Zeit zu haben und tatsächlich nur gezielt die Arbeitskraft, die man hat, anzuwenden, nicht für administrative Aufgaben. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, noch ein heißes Thema.
Also ich fand es total spannend. Ja, es ist spannend und die Grenze ist ganz klar aus meiner Sicht an folgender Stelle. Am Ende muss ein Mensch die Verantwortung für die Entscheidung
absolut
haben. Die Verantwortung. Er muss es muss nicht ein Mensch jede Entscheidung selber getroffen haben, aber die Verantwortung davon. Also Kollege KI mal wieder zu überprüfen, macht er das noch richtig? Sind da Fehler eingeschlichen oder? Am Ende müssen Menschen in der Verantwortung sein. Und das wollen wir auch genauso gehen wie auch, jetzt bin ich wieder beim IT-Planungsrat und unsere Zusammenarbeit mit Bund und Ländern. Wir haben einen gemeinsamen Marktplatz für KI-Anwendungen. Da ist Mecklenburg-Vorpommern auch schon Teil davon. Und die KI-Anwendungen, die funktionieren, F13 zum Beispiel, aber auch andere. F13 ist, das ist die baden-württembergische Firma, schon entwickelt worden vor einigen Jahren. Und da gibt es schon tolle KI-Angebote auch entsprechend. Also solche, die funktionieren, die digital souverän sind, wo wir wissen, kriegen wir auch keine Probleme mit IT-Sicherheit. Über diesen Marktplatz wird sich ausgetauscht und soll auch zukünftig die Möglichkeit sein, die dann auch integrieren zu können, reinnehmen zu können. Das ist für uns in der Landesverwaltung super und wichtig, aber auch für unsere Kommunalen. Ja, dass wir das genauso mit anbieten. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und ich stelle mir, also wenn du mich fragen würdest, meine Vision vom Staat, vom modernen Staat, ist so, dass wir im Hintergrund diese digitalen Möglichkeiten alle nutzen, dass wir auch im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen auch auf KI-Chatbots setzen, dass man eben da auch jederzeit gute Antworten bekommt. Aber wir dort, wo die Menschen das nicht können oder nicht wollen, weil sie vielleicht zu alt sind oder sie keinen Zugang zu finden zu der digitalen Welt, dass wir analogen Service anbieten, dass die Menschen zu uns kommen können, dass sie zum Beispiel bei der Steuererklärung, ich möchte, dass die Steuererklärung zukünftig nur noch digital abzugeben ist, weil das unsere Verfahren total beschleunigen würde. Da möchte ich zwei Sachen dafür machen. Ich möchte einmal First Follower werden des hessischen Modells, der vorausgefüllten Steuererklärung, was die Hessen im letzten Jahr ja schon begonnen haben. Das möchte ich jetzt gerne auch, dass wir ein Nachfolgeland werden. Wir stehen kurz davor. Und ich möchte, dass wenn wir digital tatsächlich irgendwann verpflichtend nur noch die Möglichkeit haben, Steuererklärung abzugeben, dass wir über die Finanzämter und auch vielleicht die Bürgermeisterämter, müssen wir dann sehen, wie wir das genau organisieren und auch die Lohnsteuerhilfevereine, dass wir die Menschen zu denen kommen können, in die Finanzämter oder eben zum Lohnsteuerhilfeverein und dort ihnen geholfen wird, wie sie das elektronisch eingeben können. Ich möchte also den Papierweg nicht mehr haben, aber ich möchte nicht, dass die Menschen, die mit dem Digitalen nicht zurechtkommen, abgehängt werden, sondern dass wir im Gegenteil, dass wir, weil wir mehr Zeit und Kraft haben, uns für die Bürger da zu sein, dass wir das dann auch machen können. Das ist aus meiner Sicht die Vision vom modernen Staat, wie es eigentlich technisch möglich wäre und aus meiner Sicht auch rechtlich. Eigentlich auch die EU-Datenschutzgrundverordnung, wenn wir sie richtig anwenden, könnten wir das machen.
Du hast eben schon deine Vision skizziert. Was geht eigentlich? Wie kann Staat gedacht werden? Du warst ja auch viel unterwegs, hast dir viele Länder angeschaut. Wie wird es da gemacht? Hast du für dich Best Practice Beispiel, die du hier mitbringen möchtest oder darüber erzählen möchtest?
Ja, sehr gern. Ich war mit einer Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation in Estland. Da war ich noch gar nicht auch Digitalisierungsminister, aber Staatsmodernisierung bin ich ja schon die ganze Legislaturperiode. Und vor wenigen Wochen war ich mit einer anderen Delegation auch in London und Paris KI-Konferenz, aber eben auch in Paris haben wir uns angeschaut, wie die versuchen, digitale Souveränität umzusetzen. Also diese Auslandsreisen weiten total den Blick. Und deswegen finde ich das auch so super, dass ihr euch für die Nerd entschieden habt, Lettland als Partnerland zu nehmen. Weil die baltischen Länder haben hier die gleiche EU-Datenschutzgrundverordnung wie wir Deutschen. Und trotzdem haben sie ihren Staat total anders organisiert als wir. In Estland, Tallinn habe ich das gesehen, die waren eben total digital. Das, was ich vorhin gesagt habe mit wenn die Menschen mit dem Digital nicht zurechtkommen, dann wird ihnen geholfen. Die machen das dort über die Bibliotheken in Estland. Da kann man hingehen und dann wird einem geholfen, kriegt man noch einen Kaffee, finde ich super. Und dann wird eben nicht das Papierhaft noch abgegeben, sondern direkt in die digitalen Kanäle eingegeben. Und das, was ich in Estland auch so beeindruckend fand, war diese X-Road, also im Hintergrund, diese Verknüpfung aller Daten. Wir haben ja auch alle Daten im Staat. Wir könnten die Daten zum Wohle der Bürger viel besser nutzen als heute, wenn wir die nicht in Silos verstecken würden, sondern die miteinander verknüpfen würden. Das wollen wir, das sind die Stichworte Registermodernisierung und Notes, das wollen wir so umsetzen, damit im Hintergrund nie wieder wie bei der Grundsteuerreform das so ist, dass meine Finanzämter nicht bei den Grundbuchämtern und den Katasterregistern nachfragen dürfen, sondern wir stattdessen was machen? Wir fragen die Bürger und die sind mega genervt, weil sie sagen, ihr habt doch alle Daten, was soll das? Macht so vorausgefüllt, guckt, ob das noch der aktuelle Stand ist. Ja, nein, zack, fertig. Die Esten machen das so. Und also X-Road, die Verbindung und eben aber auch nicht alles in einer Datenbank, sonst wird die, wenn die einmal gehackt wird, dann ist alles weg, sondern als wir da waren, sind damals kurz davor die ganzen Passfotos gehackt worden. Die waren dann also bei irgendeinem Hacker. Nur der konnte damit gar nichts anfangen, weil es dazu nicht die Namen und die Adressen gar nicht gab. Die waren nämlich woanders abgespeichert. Genauso müssen wir das auch machen. Und was ganz zentral ist, wir wollen die Daten nutzen zum Wohle der Bürger. Aber die Daten gehören nicht dem Staat. Die Daten gehören dem Bürger. Und deswegen der direkte Zugang, die Estens haben es über eine Zweifach-Authentifizierung organisiert, dass man direkt schauen kann, welche staatliche Institution hat auf meine Daten zugegriffen und warum, dass das transparent ist. Ich fand, die Esten hatten damals schon viel mehr Datensouveränität als wir Deutschen. Wir setzen eher darauf, dass mit unseren Daten dann doch nichts gemacht wird, aber sind dann genervt, wenn wir das x-te Mal gefragt werden. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen Once-Only-Prinzip. Und das, was wir vor wenigen Wochen in London und Paris gesehen haben, die Briten sind mit Gov4K wirklich schon auch weit mit KI-Anwendungen. Das war super spannend, aber war auch interessant zu sehen, dass die wirklich im Moment noch dran scheitern, die digitalen Lösungen auf die kommunale Ebene zu übertragen. Sie haben da gar nicht die richtigen Wege, wie sie das organisiert bekommen. Und sie arbeiten halt mit den Big Tech Hyperscalern zusammen. Da ist wenig digitale Souveränität. Das war spannender in Paris zu sehen, wie die mit Mistral haben die da eine Firma, die letztendlich so wie bei uns Telekom oder eben zum Beispiel die Schwarzgruppe auch digitale Souveränität versuchen zu leben. Und wir haben aber auch Blue Cloud kennengelernt. Das ist hier bei uns in Deutschland, nennt sich das Delos. Das ist der Versuch, Delos Cloud ist der Versuch, Microsoft-Anwendungen auch so zu übersetzen, dass sie digital souverän sind. Das war's. Spannend, da kommst du auch einen gewissen Weg weit. Wir haben aber auch gesehen, wo dann eben am Ende brauchst du doch noch eine kleine Pipeline, weil du musst ja dann doch den Code auch immer mal wieder aktualisiert bekommen. Also ganz kriegst du da die Unabhängigkeit meiner Meinung nach auch nicht hin, aber trotzdem, das sind richtige Wege, richtige Ansätze. Das ist super spannend. Man sieht auch, wir waren auch in Paris in einer Forschungseinrichtung, die haben gesagt, ja, wir sind total offen für die Zusammenarbeit in Europa, ja, und haben den und den und schon und so. Und wir hatten bei uns den Professor Sankuhl mit dabei, Leiter des KI-Zentrums der Uni Rostock, toller Mann. Der wusste auch schon, dass sie da mit einem Teil die Uni zusammenarbeiten. Und ich war total geflasht davon, dass die Franzosen, denen man ja eher nachsagt, naja, Frankreich ist sich selber genug, von wegen, die waren total offen. Also wir haben wirklich richtig toll gelernt, Impulse bekommen. Das war spannend und auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die dabei waren.
die Impulse aufnehmen mit Blick ins Land. Es passiert ja nicht nur innerhalb der Landesverwaltung ganz viel, sondern auch im Land bewegt sich viel, viele tolle Unternehmen, die ganz viel Herzblut investieren, um hier den digitalen Wandel voranzutreiben. Das versuchen wir hier ja mit der Marke Digitales MV und den digitalen Innovationszentren ja voranzubringen, Kompetenzen zu vermitteln. Konntest du da schon den einen oder anderen kennenlernen?
Ja, ich kann das nur bestätigen. Wir haben wirklich tolle Firmen im Land und für mich als Digitalisierungsminister ist ganz wichtig, dass wir auch verstärkt mit den Firmen zusammenarbeiten. Das habe ich auch mit Hubert Ludwig, dem Chef des DVZ, besprochen und wir haben uns gesagt, okay, komm, lass uns mal Folgendes machen. Wir besuchen alle DITs zusammen und sprechen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort und erzählen denen, was wir wie vorhaben und organisieren unser Netzwerk besser. Das gefällt mir nämlich noch nicht, wie wenig unser Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern funktioniert. Ich sehe das, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, das seit vielen Jahren und Jahrzehnten eingeübt ist. Klar haben die auch größere, zum Teil leistungsstärkere, einfach wegen der Größe Firmen. Aber trotzdem, wenn die Ausschreibungen machen, dann wissen die, wen sie auch ansprechen können. Wie muss die Ausschreibung aussehen, dass man dann auch Erfolg hat, dass vom Ergebnis her, dass das was werden kann. Und dann wissen die Firmen schon mal, wenn eine Ausschreibung kommt und können sich darauf bewerben.
Bei uns, statt als Kunde, ne? Genau, was du vorhin ja beschrieben
als
hast.
Kunde. Das muss doch, genau. Also ich glaube auch, unsere noch kleine und mittelständische digitale Wirtschaft braucht den Staat auch als Kunden. Einmal als Visitenkarte, wir machen was für den Staat, aber eben auch, um sicher immer wieder Aufträge zu bekommen. Und die können das. Sie wissen nur zum Teil gar nicht, was wir auch weiter vorhaben und welche Projekte ganz konkret jetzt anstehen. Und deswegen, weil, nochmal, Staatsmodernisierung gehört eben mehr dazu als nur Digitalisierung, haben wir zum Beispiel für die Direktvergabe von staatlichen Aufträgen die Grenze von 5.000 Euro, bisher Dienstleistungsauftrag, nur 5.000 Euro Direktvergabe. Danach musstest du ausschreiben, Wahnsinn, haben wir erhöht auf 100.000, im Bauen sogar von 10.000 auf 150, hier geht es um Dienstleistungen, also von 5 auf 100.000. Danach beschränkte Ausschreibungen, erst ab 220 oder so, EU-Schwellenwert müssen wir halt öffentlich ausschreiben. Von daher gibt es seit März die Möglichkeit, beim DVZ sich einzutragen als Unternehmen, zu sagen, ich bin in den und den Bereichen tätig. Man kann hochladen die Unternehmensbeschreibung bis 15 Megabyte, glaube ich, kann man das hochladen und dann sagen, ich möchte gerne informiert werden, wenn in den Bereichen, bei denen ich stark bin, wenn es da Projekte gibt, wenn Vorhaben beauftragt werden sollen, damit ich prüfen kann, ob ich ein Angebot abgebe oder nicht. Wir sind dann also auch in dem unteren Bereich, also jetzt bis 100.000 müssten wir nur drei Firmen ansprechen oder anschreiben. Das würde schon reichen, wenn das dokumentiert wird und dann mit einem Mehraugenprinzip umgesetzt wird. Wir sind aber gerne bereit, wenn dann mehr sich auch melden, uns die anzuschauen über das DVZ. So, und das machen Ludwig und ich jetzt. Ja, und wir lernen die kennen. Und wir waren schon im DITS Neubrandenburg. Das war eine super spannende Diskussion darüber, wie zum Beispiel KI, jetzt ging es ums Programmieren, weil die Leute auch die Programmierer immer weniger coden, also direkt programmieren und immer mehr prompten. Und wie verändert sich das dadurch? Haben wir überhaupt noch den Überblick, welche Ergebnisse kommen raus oder wird es irgendwann zu komplex? Also wir waren genau in der Debatte, die es im Moment gibt und wir waren total einig. Es kommt ja keiner dran vorbei, immer mehr zu prompten und immer weniger zu coden, weil du halt viel schneller bist mit der KI. Aber wenn du nicht Informatiker bist und kapierst, was die da macht, kannst du überhaupt nicht überprüfen, ob das auch richtig und gut ist. Und deswegen werden wir auch weiter Informatiker brauchen. Also auch das ist ja eine spannende Geschichte und Entwicklung. Und wir wollen in dieser Entwicklung mit dabei sein, mit den tollen Firmen in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich freue mich total, dass DVZ Ludwig sich jetzt so aufstellen und die Möglichkeit schaffen, dass wir die Vernetzung stärker hinbekommen. Am Ende, wenn wir ausschreiben müssen, ist es eine öffentliche Ausschreibung. Da kann sich jeder überall von überall auf der Welt, sozusagen also überall Europas, bewerben logischerweise. Und dann wird unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten ausgewählt. Aber für die kleinen Sachen, da können wir eben direkt auch agieren.
Absolut. Und die kleinen Unternehmen sagen ja ganz oft, ich habe es gar nicht gewusst, ich habe gar nicht Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, wenn ich irgendwie eine Transparenz herrscht. Von daher, ich freue mich, wir hatten mit der Karte der digitalen Macher ein bisschen eine Vorlage, sozusagen, wie man es machen kann. Deswegen glaube ich, ist schon vieles da und jetzt gibt es nochmal einen tollen Schulter Schluss, um das miteinander zu verzahnen. Und eine Plattform, wo das richtig gut passieren kann, ist ja die Nerd in Kürze Ende Mai, 27. und 28. Mai in der Hansemesse Rostock. Ich sage das mal gerne an der Stelle, um ein bisschen Werbung zu machen. Auch wir werden die Podcast-Kulisse mitnehmen und dass die Menschen auch mal probieren können, entweder auf deiner Seite zu sitzen oder auf meiner Seite. Absolut. Und wir dürfen dich dort auch begrüßen. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Heiko, worauf freust du dich am meisten? Ich würde natürlich gerne ein bisschen Werbung machen, auch mit deinem Statement, dass wir ganz viele Menschen und Unternehmen motivieren, zur Nerd zu kommen. Heiko, was meinst du? Warum soll man zu Nerd kommen? So rum vielleicht.
Also ich freue mich total auf Lettland. Ich finde das so super. Wie gesagt, ich habe Estland damals besucht, aber Lettland, was ich gehört habe, es müssen genauso ein interessantes, beeindruckendes Land sein. Insgesamt, der ganze Ansatz der Nerd zu sagen, wir sind hier Ostseeraum und wir wollen uns mit allen entsprechend austauschen. Es sind so viele tolle Entwicklungen und ich sehe keinen anderen Bereich in der Wirtschaft oder auch in der Politik, der so im Werden ist, wo so viel Neues passiert und so viele Möglichkeiten mitgeschafft werden. Und dieser Austausch, das, was jetzt so schnell läuft, wir waren uns auch da beim DITS Neubrandenburg einig, wir sehen die Entwicklungssprünge nicht in Jahren, sondern in Monaten. Ja, wir gucken eher auf Monatsentwicklung als auf Jahresentwicklung. Das ist doch der total spannende Zeitpunkt und Zeitraum, sich auf so einer tollen Plattform wie der Nerd auszutauschen. Ich finde das super und ich erlebe das eben, diese Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebene, mit der Wirtschaft, mit den anderen Bundesländern, aber auch mit dem Bund. Will ich hier nochmal sagen, dass das Bundesdigitalisierungs- und Staatsmodernisierungsministerium geschaffen worden ist. War eine super gut richtige Entscheidung der Bundesregierung und unsere wirklich sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Ich darf mal als SPD-Digitalisierungsminister sagen, auch mit dem CDU-parlamentarischen Staatssekretär dort, mit Herrn Amthor, ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, auch mit dem Minister selbst, mit Wildberger und seinen beamteten Staatssekretären, die ich zum Glück auch die Staatssekretäre von früher schon kenne. Ich bin ja schon lange im Geschäft. Das hilft uns auch. Und auch da werden wir, denke ich, noch mal mehr Zusammenarbeit auch organisieren und diese Möglichkeiten der Zusammenarbeit, des Austauschs, des sich Kennenlernens, Netzwerke bilden. Darauf kommt es doch in diesem Ökosystem, in dem wir uns im Moment miteinander bewegen, das total in Richtung Innovation unterwegs ist. Und wir haben jetzt durch unseren Ansatz der digitalen Souveränität doch auch die Möglichkeit, neue Innovationspfade miteinander zu beschreiten. Wir wollen mehr in Open Source. Wir wollen auf jeden Fall offene Schnittstellen, damit wir mit kleineren Firmen die Möglichkeit haben, auch voranzukommen und letztendlich nicht immer nur auf Big Tech setzen zu müssen. Dass wir im Moment noch nicht ganz davon wegkommen, ist auch klar. Aber nochmal, das ist die einzige Möglichkeit, Staat als Kunde, digitale Souveränität als Rahmenbedingung und dann diese Netzwerke. Ja. Hallo, ihr müsst alle zu Nerd kommen, das ist doch toll.
Ich danke dir quasi für diesen Werbeblock für die Nerd und das bildet ja auch alles ab, was du schon gesagt hast, jetzt komprimiert in dem Statement. Dann schließt sich meine Abschlussfrage quasi an für diese Podcast-Episode. Heiko, Mecklenburg-Vorpommern, für dich ein Zukunftsland?
Ja, ein tolles Zukunftsland. Ich bin jetzt vor dem Podcast aus dem Investorengespräch, weil wir eben Energieland geworden sind, weil wir Wasser haben, weil wir Fläche haben. Und wir sind natürlich nicht nur für Firmen, die Applikationen anbieten, interessant, sondern wir sind auch ein interessantes Infrastrukturland, weil wir eben die Energie haben. Also sprich Rechenzentren, vielleicht auch irgendwann mal Computerchips, weiß ich nicht. Im Moment ist eher das Rechenzentrumsthema steht im Vordergrund. Und deswegen, wir sind als Infrastrukturland spannend, weil wir die Rahmenbedingungen dafür geschaffen haben. Wir sind aber auch als Innovationsland spannend. Ich erlebe das ja, dass Länder wie Schleswig-Holstein, dass wir Firmen und aber auch Länder wie Baden-Württemberg, also ganz egal, hier bei uns im Norden oder im Süden, die sind interessiert an der Zusammenarbeit mit uns, weil die sehen, hier tut sich was. Und deswegen, ja, es macht Spaß, in diesem Ökosystem tätig zu sein.
Heiko, das war ein schöner Abbinder. Ich danke dir für das Gespräch hier beim Podcast von DigitalSimpel.
Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch sehr. Das hat viel Spaß gemacht. Danke.
Freut mich. Schön, dass ihr beim Podcast des digitalen MVs dabei gewesen seid. Bleibt gern dran, folgt uns und freut euch auch beim nächsten Mal auf einen spannenden Gast oder eine spannende Gästin. Herzlichst, eure Mareike.